Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Hängst mal ans Schlagzeug. Schön, euch zu sehen. Ihr seht gut aus. Der eine oder andere könnte mal wieder zum Friseur gehen. Manche haben es auch selbst gemacht. Ich bin voll Vorfreude auf diese Predigt, mehr als sonst. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Aber bevor ich euch sage, warum, hole ich uns mal ganz kurz ab, dass wir alle auf demselben Dampfer unterwegs sind. Wir befinden uns nämlich gerade in einer Serie. In der Zeit, wo Netflix so viele Abonnenten hat wie noch nie, macht auch die Kirche Serien. Und zwar heißt der Titel unserer Serie Übungen zur Heiligung. Übung zur Heiligung, weil das Ziel für uns auf dieser Erde ist, mehr so zu sein, wie Jesus ist. Und wenn du dich fragst, was ist der Wille Gottes? 1. Thessalonicher 4,3. Unser Leitvers für diese Serie, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und wir haben gelernt, dass wir für diese Heiligung, um Jesus ähnlicher zu werden, das können wir üben, das können wir trainieren. Wir sind aus Gnade errettet, da können wir nichts hinzufügen. Wir sind gerechtfertigt, weil Jesus für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Aber um ihm ähnlicher zu werden, das können wir üben, das können wir trainieren. Hier ist der Beweis, 1. Timotheus 4,7. Mit den heiligen und kindischen Spekulationen hingegen, mit denen sich jene Leute befassen, sollst du dich nicht abgeben. Übe dich vielmehr darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Übe dich vielmehr darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Und dazu haben wir in den letzten Wochen verschiedene Disziplinen, Trainingsdisziplinen gehört, wie wir lernen können, Jesus ähnlicher zu werden. Bekommen wir sie zusammen? Jetzt dürft ihr reden, mit Maske auch. Was? Gottes Wort, jawohl. Gebet. Jawohl, Lobpreis und Anbetung. Und das Letzte? Ja, es waren nur drei, ihr habt recht. Das waren die Disziplinen. Und heute, da kommt ihr nicht drauf, was kommt. Weil die heutige Folge, die tanzt ein bisschen aus der Reihe. Es geht nicht wirklich um eine klassische Disziplin, sondern heute Morgen geht es mehr um eine innere Einstellung, die diesen Disziplinen zugrunde liegt. Es gibt heute keine praktischen drei Punkte, okay? Es gibt zwar drei Punkte, aber sie sind nicht praktisch. Es ist mehr so eine Predigt fürs Herz, und ob sie praktisch werden, musst du selber entscheiden. Und wir wollen uns dazu eine überragende Geschichte aus der Bibel anschauen. Seid ihr bereit? Könnt ihr es kaum erwarten? Achtung, warum ich mich so freue? Ich habe Verstärkung dabei. Warum alleine predigen, wenn man auch zu zweit oder zu dritt predigen kann? Und ich bitte um einen tosenden, bebenden, oh, dafür bekomme ich Ärger, egal, es ist eh zu spät. Ich bitte um einen Applaus für meine Frau Ines, die uns mit in diese Geschichte hineinnehmen wird.
Guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, euch mal so zu sehen hier. Genau, du betest
noch. Ja, lass uns noch beten. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du hier bist. Wir danken dir für dein Wort. Danke, dass dein Wort wie die Sonne ist. Es ist uralt, aber hell und kraftvoll wie vom ersten Tag an. Und ich bete, dass du durch dein Wort zu uns redigst, dass du uns ermutigst, uns erbaust, uns auch herausforderst und ermahnst. Und ich bete, dass du, Jesus, dein Wort bestätigst. Wir ehren dich, Herr. Amen.
Genau, ihr fragt euch bestimmt schon, um welche Disziplin es heute geht. Und zwar, wie Janis schon gesagt hat, heute ist es nicht so eine klassische Disziplin, aber es ist ein Lebensstil heute. Und zwar geht es um die Hingabe. Und ich darf euch mit in eine Geschichte im Neuen Testament nehmen. Geht's euch gut? Seid ihr bereit? Ja. Genau. Stellt euch vor. Kommt in euren Vorstellungsmodus. Wir sind im Jahr 30 nach Christus. Es hat 25 Grad draußen. Es ist ein schöner Nachmittag. Nicht so wie heute. Und euer Name ist Simon. Ihr seid Mitte 50, geht langsam auf die 60 zu. Für manche ist es vielleicht schwer, sich das vorzustellen, aber come on. Genau. Und ihr habt eine theologische Ausbildung. Ihr gehört zur Gruppe der Pharisäer. Und die Pharisäer, die waren in Israel, waren die absolut eine Gruppe der Oberschicht. Also wenn man einen Pharisäer auf der Straße gesehen hat, hat man ihn ehrfurchtsvoll gegrüßt. Sie kannten sich gut aus in den Gesetzen. und wussten einfach genau Bescheid. Grüß mal deinen Nachbar so, wie du einen richtigen Pharisäer auf der Straße grüßen würdest. In eurer Stadt, genau, Galiläa, ihr seht schon hier oben, ist ganz oben im Norden von Israel bei dem oberen blauen Punkt. In eurer Stadt ist ein Mann namens Jesus unterwegs. Der versetzt alle in Aufruhr. Das Thema Nummer eins ist Jesus. Es ist nicht wie im 21. Jahrhundert, dass Thema Nummer eins Corona überall ist und total nervig ist, sondern es ist Jesus. Und Jesus hat vor ein paar Tagen einfach einen toten Sohn wieder zum Leben erweckt. Das Volk tummelt sich um ihn, jeder redet über ihn, aber du als schlauer Mann, du bist ja nicht so sicher, ob das wirklich stimmt, ob er ein Prophet ist oder ob er irgendwie trickst. Weil es war über 300 Jahre, gab es einfach mal keinen Prophet mehr in Israel. Und jetzt soll so ein dahergelaufener 30-Jähriger kommen, der noch gar keine Erfahrung gesammelt hat, Sohn von einem Zimmermann, der das einfach sein soll. Aber du hast gedacht, du bist schlau, du hast eine große Bude, deine Frau räumt auf, du hast eine gute Köchin, also lädst du ihn einfach mal zu dir ein und er hat sogar zugesagt. Also seid ihr am Abend, ihr seid zusammen, ihr esst gerade, sind so 20 Leute da, wir sind hier im Wohnzimmer und du siehst, der Tisch ist recht niedrig, weil in deiner Kultur gab es noch keine Stühle, die wurden erst ein paar Jahrhunderte später erfunden. Man lag zu Tisch, also man lag, hat sich so auf seinen Ellenbogen abgestützt mit der linken Hand und mit der rechten Hand gegessen. Du hast es sogar drauf, dass dein Arm nicht einschläft. Ihr quatscht und es ist alles ein schöner Nachmittag, als plötzlich, haltet euch fest, die stadtbekannte Prostituierte dein Wohnzimmer betritt. Du bist der noch nie zu nahe gekommen, aber du kennst natürlich ihre Kunden, weißt genau, wer zu ihr geht, aber du nicht. Du musst wissen, in der Zeit ist es ganz normal, dass Leute einfach reinkommen. Es ist nicht so wie im 21. Jahrhundert, dass alle Türen immer zu sind und wenn du Besuch hast, ja, niemand reinplatzen darf, sondern Passanten, die an deinem Fenster vorbeigehen, können immer reingucken, wenn sich was interessant anhört oder wenn es gut riecht, kommen sie rein, essen was mit und ziehen dann wieder weiter. Also das ist nicht ungewöhnlich. Aber es ist ungewöhnlich, dass einfach eine Prostituierte ins Haus von einem Pharisäer kommt und dann, als sie in diesen Dunstkreis von Jesus kam, bricht die einfach vollkommen in Tränen aus. Und es ist nicht nur so ein bisschen Wimmern und Weinen, sondern die plärt richtig, dass ihre Tränen auf den Boden fallen, auf die Füße von Jesus. Dann macht sie sie mit ihren Haaren trocken und dann macht die auf einmal, holt die Öl und gießt es auf den drauf und du guckst genauer hin und du riechst es schon und merkst, das kostet einfach mal 300 Denare, was die da auf deinen niegelnagelneuen Teppich gießt und auf die Füße von Jesus. 300 Denare, das ist im 21. Jahrhundert, sind es 60.000 Euro. Weil ein Denar ist ein Tageslohn von einem normalen Arbeiter. Wir haben es ausgerechnet zu Hause. Wir sind noch im 30 nach Christus. Aber es ist so, dass mit dem normalen Gehalt heutzutage sind es ungefähr 60.000 Euro. Ich finde es unglaublich, diese Zahl. Gießt sie aus und du fragst dich, wenn Jesus wirklich dieser Prophet wäre, von dem alle reden, dann wird er wissen, wer ihn da berührt und wer ihn verunreinigt. Wird er sich nicht von der anfalzen lassen und warum macht ihr das überhaupt? Als plötzlich Jesus dich aus deinen Gedanken reißt und er sagt, Simon, ich habe dir was zu sagen. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Denare und der andere 50. Der Gläubiger sagt einfach, okay, die Schuld ist dir vergeben, du brauchst nichts zurückzahlen. Was denkst du, Simon, wer ist dankbarer? Was denkt ihr, wer ist dankbarer? Genau, dem mehr vergeben wurde. Und dann spricht Jesus weiter, er sagt, siehst du diese Frau? Sie ist in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie hat aber, seit sie hier ist, meine Füße geküsst. Du hast mir nicht mal gewöhnliches Salböl gegeben, aber sie hat mich mit wertvollem Öl gesalbt. Und ich kann dir sagen, woher das kommt. Dem, dem viele Sünden vergeben wurden, der liebt viel. Und wem wenig vergeben wurde, der liebt auch wenig. Nach dieser klaren Aussage kommen wir wieder zurück ins 21. Jahrhundert. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, wahrscheinlich schon. Aber ich finde die Geschichte unglaublich. Und heute Morgen geht es, wie gesagt, um Hingabe. Und ich finde, das, was die Frau gemacht hat, ist so ein Inbegriff von Hingabe. Einfach mal 60.000 Euro hingeben, ohne dass es von ihr verlangt wurde. Was ist Hingabe? Habt ihr es in eurem Sprachgebrauch, Hingabe? Nutzt ihr das in der Schule, auf der Arbeit? Wahrscheinlich nicht, gell? Ich nutze dieses Wort eigentlich nie. Ich glaube, das Wort wird auch nur noch in der Kirche verwendet. Im Grunde ist es ja, man gibt was hin, eine Gabe oder ein Geschenk, ohne irgendwas dafür zurückzubekommen. Das wird auch kein Trendwort des Jahres 2021. Dafür ist es wirklich nicht in unserer Kultur verankert. Aber Jesus hat Freude daran. Und deshalb sollten wir es uns ein bisschen genauer angucken. Ich beginne mit meinem ersten Punkt, danach macht der Janis weiter, mit dem Fundament für Hingabe. Weil die Frage, die sich nach der Geschichte, die mich anspringt und die ich mich einfach frage, ist, warum um alles in der Welt hat die Frau das gemacht? Warum hat die einfach 60.000 Euro auf den Boden gekippt? Ich weiß nicht genau, wie reich die Frau war, aber wenn ich mir mein Konto angucke, könnte ich es ja gar nicht machen. Und ich wüsste auch gar nicht, ob ich es überhaupt machen würde. Einfach so es auskippen, ohne einen wirklichen Grund. Aber es ist so, dass die Frau, die Hingabe der Frau war eine Reaktion darauf, dass ihre Sünden vergeben wurden. Die Frau war eine Prostituierte, die hatte viel Schuld in ihrem Leben und die Sünden wurden ihr vergeben und deshalb war sie dankbar und hat geliebt. Und deshalb gehen Bibelausleger davon aus, dass davor schon eine Begegnung mit der Prostituierten und Jesus stattgefunden hat, wo ihr das erste Mal ihre Sünden vergeben wurde und deshalb ist sie dann zu Simon ins Haus gekommen. Genau, jetzt bin ich. Und im 1. Johannes 1, Vers 9, da steht, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das hat die Frau erlebt. Gott hat alles weggenommen. Er hat sie gereinigt. Und wisst ihr, was das Beste daran ist? Das können wir auch noch heute erleben. Dass Jesus uns reinigt. Wenn wir uns zu Jesus bekennen, wenn wir ihm sagen, du bist der Herr in meinem Leben und ich vertraue dir, ich bekenne meine Sünde, ich kehre um, dann vergibt er uns. Und das Beste daran ist, wir können einfach unsere Ewigkeit mit ihm verbringen. Und ich glaube heutzutage, ich weiß nicht, ist uns Schuld bewusst? Das ist so ein Wort, Schuld. In der Jugend fällt es mir immer total schwer, das zu erklären, was ist jetzt Sünde, was ist Schuld genau. Aber im Grunde, wir denken ja eigentlich so, okay, eigentlich machen wir ja alles ganz gut. Also wir spenden ein bisschen, ich kaufe Bioprodukte im Supermarkt, achte darauf, dass manches unverpackt ist, helfe auch mal jemand beim Umzug, wenn es mir gerade reinpasst und mir es nicht zu viel ist. Im Grunde ist doch alles okay. Aber in Matthäus 5, Vers 21, 22 zeigt Jesus Sünde ganz klar auf, was es eigentlich ist. Da steht, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer aber einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle. Krass, oder? Also ich habe schon jemanden beleidigt und ich habe auch schon oft über jemanden schlecht gedacht. Also in meinem Leben ist demnach auf jeden Fall Sünde und ich brauche Vergebung. In der Geschichte macht Jesus ja das Beispiel mit den Schuldigern und das finde ich irgendwie interessant. Warum sagt er das mit den Schuldigern, wem mehr vergeben wurde und wem weniger? Heutzutage wird er vielleicht sagen, Anne, du bist einkaufen im nicht im Supermarkt, sondern in deinem Lieblingsklamottengeschäft. Du bist da, nimmst mit, was du brauchst, bist an der Kasse, merkst an der Kasse, Mist, ich habe meinen Geldbeutel vergessen. Wem ging es schon mal so? Äußerst peinliche Situation hier. Und Achtung, Traumtag für alle Frauen auf jeden Fall, wahrscheinlich auch für viele Männer. Der Verkäufer, die Verkäuferin sagt, hey, alles gut, dein Einkauf ist geschenkt, nimm's einfach mit. Juhu! Und du guckst nach rechts, die Frau neben dir hat 3 Designer-Jeans, 5 mega schöne Oberteile, ein echter Mantel und du hast ein Haargummi mitgenommen. Mister. Und denkst du, Mist, okay, wer ist dankbarer? Wahrscheinlich die Frau mit dem Meer. Aber im Grunde ist es unsere menschliche Denkweise. Bei uns ist es logisch. Aber was denkt ihr, wie ist Gott? Für Gott ist es doch total irrelevant. Weil im Grunde geht es ja nicht mit dieser Geschichte um materielle Dinge. Es geht nicht darum, dass wir ein Haargummi geschenkt kriegen, dass wir, keine Ahnung, Schulden erlassen bekommen. Sondern Jesus geht es darum, dass die Sünde in unserem Leben, die uns von Gott trennt, dass sie weg ist. Und deshalb ist es eigentlich total egal, wie viel Sünde es ist. Und es steht, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Wenn wir uns jetzt nochmal die Frau kurz angucken, eine Prostituierte. Wenn wir jetzt alle unsere Urteilsbrille aufsetzen, die wir eigentlich, glaube ich, also ich kann das ganz gut, die Urteilsbrille aufsetzen, denken wir, okay, die Frau hatte mega viel Sünde in ihrem Leben. Ist ja schließlich eine Prostituierte, oder? Also da ist richtig viel Schuld. Jetzt dürft ihr alle eure Urteilsbrille aufsetzen und mich angucken. Ich habe schon geklaut und wurde dabei erwischt. Das hätte meine erste Begegnung mit meinem Schwiegervater werden können. Ich habe schon mal zu viel getrunken. Ich war schon neidisch, ich war schon zornig. Ich war schon zornig auf meinen Mann. Sowas, und jetzt hören wir damit auf, weil sonst geht es noch viel mehr weiter. Aber wenn wir uns jetzt mal mich angucken, können wir auch sagen, Ines, bei dir ist auch ganz schön viel Schuld in deinem Leben. Du brauchst auch Vergebung und deshalb musst du auch viel lieben. Und ich weiß nicht, was sind denn viele Sünden? Wer darf darüber entscheiden, ob was viele Sünden sind oder ob was wenig Sünden sind? Ist es nicht im Grunde irrelevant? Ist es nicht so wie bei der theoretischen Führerscheinprüfung, die vielleicht Nati und Joaf jetzt zum Beispiel demnächst haben? Da ist es so, stellt euch vor, Nati hat 11 Fehlerpunkte, Joaf, sorry, hast 30 Fehlerpunkte. Nati lacht Joaf aus und sagt, haha, wie schlecht bist du denn, hast nicht gelernt. Aber wisst ihr was? Im Grunde ist das Ergebnis gleich. Beide sind durchgefallen. Da kann Nati sich freuen, wie sie will und Joaf auslachen, wie sie will, aber im Grunde ist es absolut irrelevant, weil beide müssen nochmal zahlen, beide müssen nochmal lernen und beide müssen die Prüfung nochmal machen. Und so ist es auch mit unserer Sünde. Wenn sie nicht vergeben ist, haben wir keinen Zugang zu Gott. Wenn sie vergeben ist, haben wir Zugang zu ihm. Genau. Und die Antwort darauf sollte bedienungslose Hingabe sein. Ich habe jetzt nur das Fundament gelegt, ganz schön lang, weil es uns einfach wichtig war. Das Fundament für Hingabe ist Vergebung. Weil wenn uns nicht vergeben wird, dann haben wir nichts. Aber wenn uns vergeben wurde, ist die einzige Antwort darauf Liebe und Dankbarkeit, die sich durch die ganze Hingabe unseres Lebens ausdrückt. Genau. Und was genau ist der Zweck von Hingabe? Da wird euch Janis mit reinnehmen.
Danke, Ines. Ihr dürft ruhig mal, ja, ihre erste Predigt, come on. Das Fundament für die Hingabe ist Vergebung. Aber was ist der Zweck von Hingabe? So, warum sollten wir jetzt hingegeben leben? Ich meine, wir Menschen, wir ticken ja so, dass wir durch minimalen Einsatz immer irgendwie das maximale Ergebnis erreichen wollen, oder? Also das ist zumindest, wir sind so effizient unterwegs. Wir wollen am liebsten 10 Euro im Depot investieren und in 2 Monaten wohlhabend sein. Wenn wir irgendwann mal wieder in ein Restaurant gehen, das ist so ein Raum, sieht aus wie ein Wohnzimmer mit vielen Tischen und Stühlen, und essen gehen, dann wollen wir am liebsten wenig bezahlen und dafür das beste Essen genießen und davon nicht zu wenig. Wir wollen 15 Liegestützen machen und aussehen wie Dwayne The Rock Johnson. Wir lesen mal ein schlaues Buch und wir meinen, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wir wollen durch minimalen Input irgendwie den maximalen Output. So sind wir Menschen irgendwie gestrickt. Und das ist grundsätzlich auch gut so, weil wir wollen möglichst wenig Ressourcen verschwenden. Wir wollen wenig Energie verbrauchen. Wir wollen sparsam sein. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass wahrscheinlich gerade bei uns Deutschen ist es noch mal viel extremer, alles, was wir tun, muss irgendwie eine Funktion haben. Alles, was wir tun, muss irgendwie einen Zweck erfüllen. Ob bewusst oder unbewusst, aber wenn wir durchs Leben gehen, stellen wir uns immer wieder die Frage, okay, wenn ich das jetzt mache, was springt für mich dabei raus? So, Gott, was ist das Minimalste, das ich dir geben muss, dass du mich trotzdem noch segnest? Das klingt erstmal ziemlich erbärmlich. Ist es auch? Aber Freunde, genauso gehen wir so oft durchs Leben. Wir stehen im Lobpreis, singen zwei Lobpreislieder und sagen, hey Gott, jetzt muss ich mich doch langsam mal gut fühlen. Wir lesen drei Abschnitte in der Bibel und sagen, hey Gott, jetzt hab ich drei Abschnitte gelesen, du hast immer noch nicht zu mir gesprochen. Wir geben einmal unseren Zehnten und denken, hey, wo öffnen sich bitte gerade die Schleusen des Himmels und ich werde versorgt? Wir laden einmal jemanden ein und haben die Erwartung, jetzt sollte ich aber mal viermal mindestens zurück eingeladen werden. Ich spitze es natürlich etwas zu, aber unser Leben ist darauf ausgerichtet, dass jede Handlung irgendwie einen Zweck erfüllt. Überall muss was für uns bei rausspringen. Und ich glaube, dass wir diese Einstellung auch auf die Beziehung mit Jesus ausgeweitet haben. Ey, und jetzt kommt diese Frau in unser Wohnzimmer. Kommt rein und kippt Salböl im Wert von 60.000 Euro aus und reibt damit Jesus die Füße ein. Was für einen Zweck will sie damit erfüllen? Die Antwort ist gar kein. Aber was erwartet sie sich dadurch? Nichts. Und ihr Lieben, genau das ist Hingabe. Hingabe gibt über die Maßen großzügig und erwartet nichts zurück. Es riecht wirklich gut. Riecht es schon durch eure Masken? Hingabe ist verschwenderisch, ohne die Erwartung zu haben, dafür belohnt zu werden. Hingabe erfüllt keinen Zweck. Hingabe sagt nicht, Gott, was ist das Minimalste, das ich dir geben kann, dass du mich trotzdem noch segnest, sondern Hingabe sagt, Gott, was ist das Schönste und Wertvollste, das ich dir geben kann, und zwar einfach so. Hingabe ist das, was aus einem Herzen erfüllt von Dankbarkeit und Liebe überfließt. Hingabe sagt, Gott, jetzt habe ich zwei Lobpreislieder gesungen und ich fühle mich immer noch wie ein Häufchen Elend. Ich werde doppelt so laut singen, weil du bist der König in meinem Leben. Hingabe sagt, Gott, jetzt habe ich drei Abschnitte der Bibel gelesen, du schweigst immer noch. Ich suche dich weiter und ich vertraue darauf, dass du meine Schritte lenkst. Hingabe sagt, Gott, jetzt habe ich zwei Dienste in der Gemeinde gemacht und keiner hat es gesehen, keiner hat sich dafür bedankt. Was für ein Vorrecht, in deinem Haus mit anzupacken. Hingabe sagt, jetzt habe ich jemanden eingeladen, wurde nicht zurück eingeladen. Schon mehr freie Abende zur Verfügung, um zu lernen, besserer Gastgeber zu sein. Wenn du dankbar dafür bist, dass du Teil von Gottes Familie bist, dass dir vergeben ist, dass du zu Jesus gehörst und einen Platz im Himmel hast, ich glaube, dann sollten wir vielmehr die Frage stellen, nicht Gott, was ist das Minimale, das dir geben kann, dass du mich trotzdem noch segnest, sondern Gott, was ist das Schönste und Wertvollste, das ich dir geben kann, und zwar einfach so. Und wisst ihr, Hingabe erfüllt zwar keinen Zweck, Hingabe hat keine Funktion, aber Hingabe bleibt trotzdem nicht ohne Auswirkung. Wenn du Jesus hingegeben liebst, dann passieren folgende zwei Dinge. Manche Menschen werden dich kritisieren, sie werden dich hassen, vielleicht werden sie dich kritisch beäugen, sie werden kein gutes Haar an dir lassen. Und andere Menschen werden durch deine Hingabe angesteckt werden und auch beginnen, leidenschaftliches Leben für Jesus zu führen. Hingabe ist für manche Menschen abstoßend und für andere Menschen anziehend und für Gott immer ein Wohlgeruch, der sein Herz höher schlagen lässt. Ey, und wir selbst dürfen entscheiden, was ist uns wichtiger. Wollen wir irgendwie unter dem Radar verschwinden, bloß nicht in die Kritik von Menschen geraten? Oder wollen wir ein inspirierendes und hingegebenes Leben führen, auch in der Gefahr hin, dass andere schlecht von uns denken. In Johannes 12, da steht diese Geschichte ganz ähnlich. Bibelausleger sind sich nicht einig, ob es die gleiche ist oder ob es eine sehr ähnliche ist. Auf jeden Fall lesen wir dazu ein paar mehr Details. Und zwar steht da Folgendes. In dem Moment, wo diese Frau kommt und dieses Alabastergefäß, es war so mit so einem Glas oben versiegelt, man musste es zerbrechen, um es zu öffnen. Und in dem Moment, wo sie es zerbrochen hat und dieses wertvolle Salböl ausgießt, schreit ein Anwesender, der mit an diesem Tisch liegt, schreit auf, ey, was für eine Verschwendung! Man hätte das doch verkaufen können. 60.000 Euro, Freunde, und das Ganze, das hätten wir dann den Armen geben können. Das wäre doch viel zweckerfüllter gewesen. Was für ein scheinheiliger Zweck, wir hätten es doch den Armen geben können. Wisst ihr, von wem diese Kritik kam? Judas Iskariot, alias der dreckige Verräter. Judas, halt die Schnauze. Wenn du hingegeben lebst, werden die Kritiker laut. Aber wisst ihr, Freunde, wenn wir jeden glücklich machen wollen, dann sollten wir nicht Jesus nachfolgen, sondern Eiscreme verschenken oder so irgendwas. Wenn wir aufgrund unserer Liebe zu Jesus in Kritik geraten, dann ist es eigentlich ein Indikator dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wenn du ein lebloser Couchchrist bist, dann wird dich dafür keiner kritisieren. Aber wenn du anfängst, Jesus leidenschaftlich und hingegeben zu lieben, dann werden die Kritiker laut, weil du anfängst, gefährlich für die Pläne des Teufels zu werden. Das ist die erste Folge der Hingabe. Du wirst unter Kritik geraten. Und die zweite Folge von Hingabe, wir lesen sie in so einem Nebensatz. Hier heißt es, der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Ruben, wenn du magst, darfst du uns mit deinem Keyboard das Haus erfüllen. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Wenn du Jesus hingegeben nachfolgst, dann wirst du einen Duft verbreiten. Und wisst ihr, diese Frau, sie reibt die Füße von Jesus ein mit ihren Haaren. Und Haare sind ein heftiger Geruchsträger. Saßt du schon mal am Lagerfeuer und hast am nächsten Tag an deinen Haaren gerochen? Oder noch viel schlimmer, hast du mal beim Griechen zum Mittag gegessen und danach an deinen Haaren gerochen? Ey, Gerüche setzen sich in Haaren fest. Und dieses Öl erfüllte, glaube ich, nicht nur das ganze Haus, sondern es war in den Haaren dieser Frau aufgesaugt. Und in der Folge, überall, wo sie unterwegs war, wenn sie durch die Straßen der Stadt lief, dann wurden diese Gassen erfüllt von diesem Wohlgeruch, der in ihren Haaren sich festgesetzt hat. Wenn wir Jesus hingegeben lieben, dann glaube ich, dass wir einen Duft verbreiten. Nicht nur im Haus des Herrn, sondern überall, wo wir unterwegs sind. Freunde, wir Christen, wir sollten eigentlich die freudigsten und leidenschaftlichsten Menschen auf diesem Planeten sein und einen Wohlgeruch verbreiten. Ich frage mich, warum so oft das Gegenteil der Fall ist. Und wir eher für unser Rumstänkern bekannt sind, als für unseren Wohlgeruch. Ey, wir sollten montags zur Arbeit gehen und die Kollegen sollten anfangen zu schnuppern und sagen, oh, was ist es? Was riecht an ihr so gut? Die Stimmung sollte sich verändern, einfach weil wir den Raum betreten. Überall, wo wir uns bewegen, sollten die Menschen die Liebe zu Jesus erriechen können. Und sie fangen an, sich damit zu beschäftigen. Ey, oh, was ist es? Was ist es, was an ihm so gut riecht? Kann ich das auch haben? Und wisst ihr, der Duft dieses Salböls, dieser Frau, ist irgendwann ist es verflogen. Aber der Duft ihrer Hingabe, ihrer Liebe zu Jesus, wir können sie heute Morgen noch riechen. 2000 Jahre später. Denn überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Hingabe erfüllt zwar keinen Zweck, aber Hingabe bleibt trotzdem nicht ohne Auswirkung. Und Hingabe sollte eigentlich die natürliche Antwort auf das sein, was Jesus für uns getan hat. Und wir haben noch einen Bibelvers dabei aus Römer 12. Und dieser Vers bringt eigentlich diese ganze Predigt auf den Punkt. Da schreibt Paulus: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Dieser Vers fasst alles zusammen. Hingabe, unser ganzes Leben, ist die einzig angemessene Antwort auf das Erbarmen Gottes, das er am Kreuz, durch das Kreuz von Golgatha gezeigt hat. Wenn du überlegst, hey Gott, was soll ich dir geben, um dir Danke zu sagen, dafür, dass du für mich gestorben bist und mich errettet hast und ich Zugang zu dir habe, Freunde, die einzig angemessene Antwort ist unser ganzes Leben. Du kannst kein Halbtagschrist sein. Wir können auch kein 80% Christ sein. Und wisst ihr, die Botschaft von heute Morgen ist richtig einfach. Sie heißt einfach All In. Die einzig angemessene Antwort ist unser ganzes Leben. Und bevor wir jetzt noch eine Zeit uns nehmen, wo wir Gott anbeten und vielleicht auch ein bisschen reflektieren, wo wir auch Gott fragen, was das genau für unser Leben bedeutet, möchte ich dich ermutigen, dass du ihm vielleicht mal diese mutige Frage stellst. Gott, ich will dich heute nicht fragen, was ist das Minimale, das ich dir geben kann, dass du mich trotzdem noch segnest, sondern Gott, ich will dich fragen, was ist das Wertvollste und Schönste, das ich dir geben kann? Und zwar einfach so. Einfach, weil ich dich liebe. Und weil ich verstanden habe, dass mein ganzes Leben die einzig angemessene Antwort darauf ist, was du für mich getan hast. Ich möchte dich einladen, dass wir noch gemeinsam aufstehen. Ich würde gerne noch mit uns beten. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du hier bist. Ich möchte dir Danke sagen, dass du ein Gott bist, der erfahrbar und erlebbar und anfassbar ist. Ich möchte dir Danke sagen, Jesus, dass deine Liebe zu uns so groß und grenzenlos ist, dass dich der Tod nicht zurückgehalten hat, sondern dass du auf diese Erde kamst als Mensch, und angespuckt und verhöhnt und beleidigt und ausgepeitscht wurdest und schließlich an dieses Kreuz genagelt wurdest, in dem Wissen, dass du es für uns machst, um uns zurückzuholen. Und ich danke dir, Jesus, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern dass du auch verstanden bist. Und jetzt in diesem Moment sitzt du zur Rechten des Vaters. Die Erde ist der Schemel deiner Füße. Dir gebührt der größte Lobpreis und das schönste Lied. Du bist mächtig und herrlich, du bist treu. Und es gibt niemanden, der dir gleichkommt. Und hier stehen wir vor der Entscheidung, ob wir das, was du getan hast, annehmen wollen oder auch nicht. Und wenn wir es annehmen wollen, dann ist das Einzige, was wir dir geben können, unser ganzes Leben. Und ich bete, Gott, dass du diesen Moment nutzt und zu Menschen redest, dass du sie an dein Herz ziehst, dass du, Heiliger Geist, auch von Schuld überführst, auch von Selbstgerechtigkeit überführst und dass Jesus Begegnung mit dir stattfindet, die ein verändertes Leben zur Auswirkung hat. Amen.